Hallo, hier ist der Equal Care Podcast, der dir alle zwei Wochen neue Impulse für deine gleichberechtigte und feministische Elternschaft liefert. Ich bin Hannah Drexler. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und systemische Beraterin und selbst Mama von drei Kindern. Zusammen mit meinem Mann lebe ich von Beginn unserer Elternschaft an ein 50-50-Modell. Das heißt, wir teilen uns Erwerbs-, Haus- und Care-Arbeit zu gleichen Teilen auf. Hier gibt es ganz konkrete Tipps für mehr Equal Care sowie neue Perspektiven auf Mutterschaft und Elternsein. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst und war selber letzte Woche von einer E-Mail überrascht, die ich von meinem Podcast-Host bekommen habe, Hosting-Dienstleister, dass ich diesen Podcast jetzt 5 Jahre mache. Wirklich mega. Ich weiß noch nicht genau, wie ich mich dafür feiere oder anerkenne. Es ist auf jeden Fall wert zu feiern, weil das doch einiges an Disziplin und Durchhaltevermögen und auch immer wieder eine Portion Mut braucht, sich hier mit bestimmten Themen und Haltungen zu positionieren. Und wie lange auch immer du dabei bist, vielen Dank, dass du diesen kleinen, feinen Podcast hörst. Das nächste Mal erscheint die 150. Folge. Und ja, wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann tu das bitte, bitte gerne, indem du ihn mit möglichst vielen anderen Eltern teilst oder indem du ihn bewertest. Am allerliebsten bei iTunes. Schreib da eine Rezension oder kommentiere die Folge bei Spotify. Jeweils kann man auch Sterne vergeben. Und ja, vielen Dank, wenn du diesen Podcast unterstützt und mit mir dieses 5-jährige Jubiläum auf diese Weise feierst. Meine heutige Gästin ist Sarah Zöllner, Co-Autorin des Buches Mütter macht Politik. Und wir sind in unserem Gespräch in die gesellschaftlichen Bedingungen für Mütter eingetaucht, die mir ja einfach auch sehr am Herzen liegen, die immer wieder zu besprechen, transparent zu machen und eben nicht die Herausforderungen, mit denen Mütter so konfrontiert sind, als individuelle Probleme abzutun. Wir haben über sehr viele Themen gesprochen, zum Beispiel darüber, wie wir zusammen einen kulturellen Wandel herbeiführen können, welche strukturellen Maßnahmen notwendig sind und welche politischen Hürden überwunden werden müssen, um Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Mütter zu verbessern. Ja, und viele weitere Aspekte, die damit zu tun haben. Ich wünsche dir viel Freude mit der neuen Folge. So, liebe Sarah, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist und wir über euer, dein und das Buch deiner Co-Autorin Mütter macht Politik sprechen. Willkommen hier bei mir.
Ja, ich freue mich auch, Hannah. Und ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
Warum müssen wir denn überhaupt über Mutterschaft und Politik oder Mutterschaft und Macht sprechen?
Ja, ich habe gerade festgestellt, du hast tatsächlich erst angefangen, Mutterschaft und Politik. Aber unser Buch heißt mit gutem Grund Mütter macht Politik, und zwar im Wortsinn. Also zu deiner Frage. Ich finde, wir müssen über Mütter und Gesellschaft und Politik und Macht sprechen, weil alle diese Punkte verknüpft sind miteinander. Weil die Art, wie wir in unserer Gesellschaft Mütter behandeln, einen ganz starken Effekt darauf hat, wie Frauen ihr Leben gestalten können mit Kind. Und dementsprechend entscheidet die Art, wie wir Frauen mit Kind im Arbeitsleben oder auch eben vielleicht im gesellschaftspolitischen Bereich behandeln, darüber, ja, wie viel Einkommen haben Frauen, die Kinder haben, wie viel Gestaltungsmöglichkeit haben Mütter. Wie geht es letztlich uns als Müttern in dieser Gesellschaft? Und insofern ist es eben extrem relevant, was sind die Rahmenbedingungen, unter denen Familien leben, natürlich, weil Kinder haben oft eben zwei Elternteile, die sich um sie kümmern, aber eben auch nochmal ganz speziell Mütter. Und es gibt einfach auch Unterschiede zwischen der Situation von Müttern und Vätern. Deswegen unser Fokus in dem Buch auch wirklich explizit nochmal auf die Frauen und auch auf die Mütter.
Ja, Mütter werden eben politisch oder die Rahmenbedingungen von Müttern werden oft politisch nicht wirklich mitgedacht. Oder man könnte auch sagen, die Rahmenbedingungen von pflegenden Menschen oder care-arbeitenden Menschen, die sind relativ stark belastet. Da ist ja
Vielleicht ist es eine gute Sache, die durch die Pandemie entstanden ist, wobei die Pandemie das ja auch total zugespitzt hat, ne, die Belastungssituation von Müttern. Und gleichzeitig ist dadurch ja auch so ein bisschen so ein Feld, würde ich sagen, entstanden, dass wir darüber reden, ne, was eigentlich für Rahmenbedingungen für Mütter in dieser Gesellschaft, ja, vorhanden sind. Und da gibt es einige strukturelle Probleme. Und ihr habt entschieden, euer Buch eben in auch bestimmte Themenfelder zu unterteilen. Magst du mal ein bisschen erzählen, was sozusagen diese politischen Handlungsfelder, könnte man sagen, sind? Und vielleicht hast du auch ein paar Beispiele, weil ich glaube, die alle, die zuhören, kennen eigentlich, also werden sozusagen an den Beispielen sich selber irgendwie auch wiederfinden. Und trotzdem ist es uns ja oft nicht so richtig klar, was da eigentlich wirklich die Rahmenbedingungen sind, weil wir sie für so normal halten.
Absolut. Also vielleicht vorangestellt, uns ist mit unserem Buch extrem wichtig, dass wir so eine Art Haltungs- und ja, kulturellen Wandel, könnte man eigentlich sagen, erreichen müssen, dass einfach der Blick weg von der Nutzbarkeit der Menschen in einem ganz grundlegenden Sinn weggelenkt wird dahin, dass wir die Fürsorge für andere als wirklich essentiell wichtig für unsere Gesellschaft erkennen. Und das eben auf allen gesellschaftlichen, in allen gesellschaftlichen Bereichen. Und wir haben uns so ein bisschen orientiert so am Lebensverlauf eines Menschen, der für anderes sorgt. Also unser erstes Kapitel ist Gesundheit und Wohlbefinden und dann auch mit einem klaren Fokus natürlich auch auf Geburt im Kontext Mutterschaft. Und weil das einfach oft der Anfangspunkt nicht nur des Mutterseins ist, sondern wir Mütter, welche Erfahrungen wir als Mütter unter der Geburt machen, bestimmt oft ganz maßgeblich, ja, wie wir dann ins Leben mit unseren Kindern starten können. Also wenn wir vielleicht schon traumatisiert oder Gewalterfahrungen unter der Geburt gemacht haben, dann ist es einfach ein ganz, ganz anderer Start. Und das ist eben der erste strukturelle Punkt, dass an dieser Stelle Ressourcen reingesteckt werden in die Geburtshilfe, dass die Geburtsbegleiterinnen und Begleiter die Chance haben, Frauen vernünftig zu begleiten, vernünftig in dem Sinne, dass sie den Frauen zutrauen, du bist stark, du schaffst das und ich unterstütze dich und ich habe die Möglichkeiten, dich wirklich zu begleiten. Ich habe aber auch das Vertrauen, dass du das als Frau kannst. Also ich behandle dich nicht wie ein Feld von Problemen unter der Geburt und die Geburt selbst wie so eine Art medizinischen Ausnahmezustand, sondern ich sehe dich mit deiner Kompetenz als Frau, auch körperlich mit deiner Fähigkeit zu gebären und unterstütze dich dabei. Und da ist einfach ganz viel noch zu tun in der Haltung in der Geburtshilfe, aber eben auch im strukturellen Rahmen. Und eben davon ausgehend sind wir weitergegangen und haben geschaut, über natürlich die ersten Wochen hinaus, welche Unterstützungsmöglichkeiten brauchen Mütter gesundheitlich für ihr Wohlbefinden auch in einem weiteren Sinn, nicht nur im körperlichen Sinn und ganz wichtig auch nicht nur auf das Kind bezogen, sondern auch auf ihr eigenes Leben bezogen. Denn ich glaube, jede Mutter weiß noch spätestens oder kommt nach spätestens einem Jahr oder anderthalb, manchmal vielleicht sogar noch später an den Punkt, wo sie sagt, Mensch, jetzt habe ich so lange fast nur noch für andere gelebt. Jetzt möchte ich auch mal wieder mich selbst wiederfinden und für mich einstehen und mein Leben weitergehen mit meinen Kindern und mit meiner Partnerschaft vielleicht. Und dementsprechend ist dann das nächste Kapitel, das zweite des Buches, der große Themenbereich Wohnen und Zusammenleben, weil unserer Meinung nach einfach extrem wichtig ist, unter welchen Bedingungen wir auch leben als Mütter und als Familie, ob wir alleine isoliert leben. Vielleicht auch noch Stichwort Alleinerziehende. Wo ist da das Netz auch in der Stadtplanung ganz praktisch? Wo sind Treffpunkte für Familien? Wie präsent darf das Muttersein in der Öffentlichkeit sein? Und genau, und davon ausgehend dann natürlich der ganz große Komplex Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wie darf sich die Arbeitswelt umgestalten, damit einfach Mütter ganz andere Möglichkeit haben, wirklich ihren Alltag als Mutter mit ihrem Alltag als berufstätige Frau zu vereinbaren? Da können wir vielleicht später ja auch noch mal ein paar Sätze zu sprechen. Dann als viertes der große Komplex soziale Absicherung, ein ganz großes Thema, also Stichwort Altersarmut, das ist für Mütter einfach noch ganz, ganz bedeutend. Das ist extrem traurig, finde ich, dass das so ein Thema sein muss für Menschen, die über Jahre so eine wertvolle Arbeit machen. Und da unterscheidet sich zum Beispiel die Situation von Müttern und Vätern ganz gravierend an dem Punkt, was ich anfangs gemeint habe, dass eben Väter, obwohl sie Kinder bekommen, obwohl sie eben eigentlich dieselben Ausgangsbedingungen haben diesbezüglich, nicht im Ansatz so sehr von Altersarmut betroffen sind. Und das hat strukturelle Gründe, warum das so ist. Und schließlich ist uns bewusst worden bei der Planung des Buches, dass eben dieser ganze große Komplex Normen und Werte, also wie schauen wir überhaupt auf Frauen mit Kindern, auf Menschen mit Kindern, sage ich jetzt auch mal bewusst im weiteren Sinn, wie schauen wir auch auf Kinder natürlich und auch dieses für andere Sorgen, dass das ganz entscheidend ist, ja, so als so eine Art Unterton unter unseren sichtbaren Entscheidungen, wie wir uns als Gesellschaft diesen Menschen gegenüber verhalten. Genau. Und insofern ist das ein Buch, das weit über das die individuelle Wahrnehmung rausgeht und wirklich die großen Themen aufmacht, auch in was für einer Gesellschaft wollen wir leben und wie haben wir als Gesellschaft auch eine richtige Zukunft, denn wir können nicht endlos Fürsorge ausklammern und so tun, als ob wir irgendwie Atome sind, die da vor uns hinschwirren und keine anderen Menschen brauchen. Ja.
Ja, absolut, ja. Also es ist auf jeden Fall ja auch besonders, finde ich, weil ihr ja sehr auf den Punkt viel Wissen zusammengetragen habt, das vorhanden ist und auch gleichzeitig von den Expertinnen, die ihr befragt habt, ja auch Handlungsempfehlungen abgeleitet habt. Und das zeigt oder hat mir auch nochmal so zusammengefasst gezeigt, dass ganz viel Wissen ja einfach da ist. Ich, die sich einfach viel mit dem Thema beschäftigt, kennt ja auch ganz viele strukturelle Maßnahmen, die es bräuchte. Und oft ist es ja auch eher frustrierend, vielleicht auch, wenn man die schon kennt und dann Bewusstsein hat und diese Schwachpunkte unseres aktuellen Systems so sehen kann, dass das Wissen oft noch nicht so richtig in Handlung überführt wird und in
Absolut.
die nötigen Veränderungen. Das hat ja auch wieder mit politischen Strukturen und mangelnder Repräsentation zu tun. Was hast du da noch mal so an Zusammenhängen verstanden oder ist dir noch mal so klar geworden im Prozess des Buches, warum wir auch in der Situation sind? Also wir können ja auch optimistisch sagen, immerhin reden wir drüber. Aber ja, wir sind ja sozusagen in so einer Übergangssituation vielleicht hoffentlich, ne? Oder zumindest in Umständen, in denen verschiedene Kräfte sozusagen versuchen, das zu bewegen.
Absolut.
Ja, was hast du da für dich noch mal so aus diesem ganzen Prozess und diesem Zusammentragen des Wissens mitgenommen?
Also ich würde sagen, ein wirklich ganz grundlegendes Fazit. Wir brauchen wirklich Menschen, die diese Erfahrung haben. Das müssen nicht Mütter sein, das können auch Tanten sein und Onkel und ja, eben Menschen jeden Geschlechts quasi. Also jeder, der wirklich für andere sorgt und zwar aber wirklich sorgt. Also nicht nur so urlaubsmäßig, nicht nur irgendwie für 2 Monate oder so, sondern den Alltag kennt, dass wir Menschen, die das tun, in Entscheidungspositionen brauchen. Und das in ganz natürlich auch wirklich in politischen Entscheidungspositionen, in allen politischen Ebenen, also von der Kommunalpolitik, wo ja ganz viel über den Alltag der Menschen entschieden wird, bis hin zur Landespolitik, wo das große Thema Bildung einfach ja ganz wichtig ist. Und dann natürlich in der Bundespolitik, auch bis hin in die Europapolitik, wo dann die ganz großen Linien festgelegt werden. Und ja, also nicht umsonst, ich kann schon mal so ein bisschen andeuten, ich bin tatsächlich jetzt gerade im Prozess des Schreibens meines nächsten Buches und
Ah,
das geht
spannend.
genau in die Richtung, weil ich mich einfach, also wie bekommen wir auch Mütter mehr in diese Ämter, in diese Positionen, weil mir das aus der Arbeit mit dem Buch, aus den Gesprächen, die sich daraus ergeben haben, genau dieser Punkt ergeben hat. Und also solange wir nicht mitmischen, können wir auch nicht mitentscheiden. Und es braucht Menschen mit dieser Erfahrung, die da mitentscheiden. Das ist ganz, ganz essentiell. Ich denke, dann kommen wir absolut in einer gewissen kritischen Masse auch ins Handeln, weil dann bekommt das Gewicht und wird nicht mehr, kann nicht mehr weggewischt werden. Ja, genau.
Und das spoilert dann vielleicht schon ein bisschen deine Gedanken, wie du dir da jetzt für das aktuelle oder nächste Buch machst. Aber was oder wie können Mütter sich denn politisch engagieren? Ich kann auch ganz persönlich erzählen, ich bin zum Beispiel seit einigen Jahren in einer Partei und es war schon mal ein wichtiger Schritt, überhaupt diesen Beitritt. Es gab so einen Moment, wo ich gedacht habe, jetzt trete ich einer Partei bei und beende dieses ewige, ich finde nicht die perfekte, ne, ich muss mit allem einverstanden sein und so. Ich beende das jetzt, ich mache das jetzt einfach mal und habe es aber tatsächlich bis heute nicht geschafft, zu irgendeinem regionalen Treffen zu gehen. Ich lese fleißig sozusagen, oder ich lese die auch gar nicht komplett, aber ich kriege dann immer diese E-Mails, ne? Und damit, das ist ehrlich gesagt vielleicht auch schon mal ganz interessant. Es ist schon mal ein erster Einstieg, ja überhaupt mitzukriegen, wie wird da kommuniziert, was gibt es überhaupt für Treffen und so weiter, ne?
Ja.
Aber weiter ist es, ja, noch, bin ich noch nicht. Ich würde von mir selber auch trotzdem sagen, ich bin ein sehr politischer Mensch auch, ne? Sonst. Und trotzdem finde ich, ist das ja eine spannende Frage, wie können Mütter sich denn eigentlich politisch engagieren? Was für niedrigschwellige Möglichkeiten gibt es eigentlich? Und
Richtig.
ja, was würdest du da sagen?
Ja, du sprichst was ganz Wichtiges an. Also auch etwas, was tatsächlich jetzt schon aus den Gesprächen, die ich für dieses neue Buch, jetzt spreche ich ja gar nicht nur ausschließlich über unser aktuelles Buch, sondern über das andere, die ich da geführt habe oder führe immer noch. Frauen haben manchmal so die Tendenz zu warten, bis alles perfekt ist.
Ja.
Und dann wollen wir aktiv werden.
Kann ich gut beobachten bei mir, ja.
Ja. Und ich glaube, das ist sowas, so ein allererster Ansatzpunkt. Einfach tatsächlich mal zu machen und über die Erfahrung des Machens oder das, was man dann dabei erfährt. Also wirklich ganz niedrigschwellig, wenn man sich noch nicht direkt zu einer Veranstaltung traut, dann vielleicht mal zu googeln, wer ist denn hier in meiner Gemeinde die Ansprechperson für diese Partei zum Beispiel und der Person eine E-Mail zu schreiben und vielleicht auch tatsächlich mal zu fragen, können wir uns vielleicht mal auf einen Kaffee treffen oder so? Oder können wir mal irgendwie per Mail Kontakt haben oder per Zoom oder was auch immer? Also, und dann damit eben nochmal das so ein bisschen mehr an die eigene Realität ranzubringen. Und dann ja, einfach noch nicht zu denken, okay, wenn ich da jetzt hingehe, dann werde ich als nächstes im Gemeinderat 20 Stunden pro Woche Ehrenamt leisten müssen, so quasi. Sondern einfach mal zu schauen, okay, was sitzen denn da für Leute? Passt da irgendwie die Chemie? Und das ist auch so die Rückmeldung, die ich bekomme von Frauen mit Kindern, die eben tatsächlich inzwischen an teilweise auch exponierten politischen Positionen sind, dass sie wirklich, wenn sie mit Kindern gestartet sind, diese gewisse Unerschrockenheit hatten, einfach mal loszulegen. Und ja, und abgesehen davon sind wir Mütter ja oft schon wirklich eigentlich politisch unterwegs. Es ist uns manchmal nur nicht wirklich bewusst. Also jede Frau, die sich im Elternbeirat des Kindergartens oder der Schule engagiert, wenn du dich vielleicht für irgendwie eine Initiative, die geflüchteten Menschen hilft in deinem Wohnort oder so, wenn du da. Und sei es nur, dass du irgendwie bei den Treffen irgendwie die Bewirtung machst, dann bist du in einer gewissen Weise gesellschaftspolitisch aktiv. Und ich habe ja mit meiner Mitautorin eine Vernetzungsplattform gegründet, die heißt wie unser Buch müttermachtpolitik.de, jeweils mütter-machtpolitik.de. Und die hat eigentlich diesen Ansatz, also wir haben extra sogar eine Rubrik, in der so kleinere Initiativen sich vorstellen können, weil wir eben genau das betonen wollen. Es muss nicht immer die ganz große medial inszenierte Parteipolitik sein. Es kann auch schon etwas, ein Thema vor Ort sein, das dich bewegt. Und dann bist du schon politisch aktiv, wenn du dich da mit Menschen zusammentust, die dann in deinem ganz konkreten Lebensumfeld, wo du Kleinigkeiten veränderst, in dem Sinne, der dir wichtig ist. Und ich aus meinem Beispiel heraus, ich arbeite als Journalistin und Autorin und ich mache das jetzt über Gespräche, über auch eine Podcast-Reihe, wo ich Menschen zusammenbringe, die sich zum Thema Frauen und Mütter in unserer Gesellschaft einfach dazu engagieren, die Expertenwissen da reinbringen. Ich mache viel Aufklärungsarbeit und gehe jetzt momentan für mich persönlich diesen Weg, dass ich meine Ressourcen nutze, um da ein bisschen was voranzubringen. Also von dem her, Politik ist Parteipolitik und es ist wichtig, da Mütter reinzukriegen, aber es ist auch noch viel weiter und viel bunter.
Ja, und da sind wir vielleicht auch bei diesem Stichwort feministische Mutterschaft. In meiner Arbeit ist es eben auch so, dass das ganz oft natürlich individuell erstmal beantwortet wird, ne? Wo ist überhaupt mein Handlungsspielraum, mein persönlicher Machtbereich? Es ist ja ganz interessant, dass der durch die Mutterschaft oft erstmal weniger gespürt wird, auch zu spüren, wie viel Macht habe ich überhaupt in dieser Elternrolle. Das ist ja eigentlich eine wahnsinnig mächtige Position. Ja, die ist auf was scheinbar Kleines reduziert, aber naja, wir prägen nun mal da Menschen und leben ja auch ganz viel vor und genau, kommen ja auch ganz viel in Kontakt mit Menschen, mit denen wir uns über Werte eben, wie du gesagt hast, in der Kita, in der Schule und so weiter irgendwie austauschen. Und auch dieses Stichwort Austausch, merke ich, ist ein ganz großes, ne, im politischen Handeln. Eigentlich, also ich sehe so die Vernetzung unter Müttern da eben auch, ne, als großen Punkt. Du hast gerade eure Plattform angesprochen.
Ja.
Ich habe ja auch ein Netzwerkangebot, wo es, das ist basiert letztendlich, also es heißt Feminist Motherhood Community und basiert auf einer WhatsApp-Community, mit der, in der verschiedene Untergruppen sind, wo Mütter sich eben zu Themen austauschen. Und eine Gruppe ist auch zum Thema Politik und Alltagsfeminismus. Und da wird auch viel diskutiert, ne? Was ist denn sozusagen, was sind denn Möglichkeiten, mich sozusagen effektiv zu engagieren? Und das Stichwort effektiv fand ich aber gerade wieder lustig, was du gesagt hast, dass Mütter da so perfektionistisch sozusagen sind oder darauf warten, ne, dass das dann auch wirklich, ja, alles sozusagen stimmt. Was würdest du sagen, wie drückt sich dieses feministische Alltagshandeln aus? Das ist ja eigentlich auch ein bisschen bei diesem Stichwort Werte und Normen vielleicht, ne, in diesem Bereich. Ja, einfach um Mütter auch nochmal oder die Zuhörenden, das sind ja auch Väter, zu sensibilisieren, wo sie überall diese, ja, womöglich feministische, gleichberechtigte Perspektive ja erleben können oder einbringen.
Also ich würde sagen, da ist ein ganz wichtiger Fokus. Willst du was bewirken als Mutter und möchtest du vielleicht deine Partnerin unterstützen, weil du sie liebst, dann ermögliche dir selbst in deiner Kraft wirklich zu sein, also kraftvoll zu sein und sorg ganz bewusst, dass du dir Rahmenbedingungen schaffst und die sind ganz persönlich, in denen du dich Kräfte bei Kräften bleiben kannst und als Partner oder Partnerin, also unterstütz deine Partnerin darin, dass sie bei Kräften bleiben kann. Denn das ist nicht nur eine Grundlage für eine funktionierende Partnerschaft, denn man streitet sich weniger, wenn man am Limit, nicht am Limit ist und man findet viel, viel besser Lösungen. Es ist für mich auch wirklich eine ganz grundsätzliche Bedingung, dass du gesellschaftlich noch aktiv werden kannst. Weil wenn du wirklich am Kämpfen bist und gerade so den Kopf über Wasser behältst, dann interessierst du dich nicht mehr für Themen, die über dein individuelles Leben rausgehen. Und dann gestaltest du auch nicht mehr, dann überlebst du. Und insofern würde ich wirklich sagen, und dann nochmal ganz konkret, wie kann das aussehen? Also da hast du eigentlich als einzelne Frau ganz viel Handlungsspielraum erstmal, auch wenn es vielleicht gerade in Momenten der Erschöpfung nicht so aussieht, aber es benötigt auch eine gewisse Selbstreflexion. Also erstmal dieses, ich würde sagen, ganz schlicht erstmal zur Ruhe zu kommen. Und da können auch Partnerinnen und Partner, also Lebensmenschen, ganz eine wichtige Rolle spielen, dass sie dir vielleicht, dir dein Partner ermöglicht, hier, Mittwochnachmittags ist deine Zeit. Da musst du auch jetzt nicht irgendwie ein Hobby haben oder so in der Zeit. Du musst das nicht sofort neu ausfüllen. Ich halte dir diese Zeit frei, vielleicht auch bis inklusive zum nächsten Morgen oder so, so dass du einfach mal aus diesem Alltagstrott rauskommen kannst, einen Schritt zurücktreten kannst, vielleicht wirklich zur Ruhe kommen kannst, mal wieder eine Nacht gut schläfst mit kleinen Kindern und dann einfach wieder an dieses anknüpfen kannst. Wer bin ich eigentlich? Und uns war es mit diesem Buch Mütter macht Politik auch ein extremes Anliegen. Das war so dieser erste Impuls, Mütter zu stärken und wegzubringen von dem, ich muss das alles schaffen. Denn erstens mal ist wirklich der Punkt, manches ist wirklich schwierig, auch als gleichberechtigtes Paar zu schaffen, weil die Rahmenbedingungen wirklich hinderlich sind, objektiv. Und dann ist es eben auch ein Trugschluss, dass du das individuell nur schaffen musst. Also, und von ausgehend aber von diesem Bewusstsein, was brauche ich? Also, ich persönlich brauche zum Beispiel immer wieder ganz bewusst Ruhepausen. Und ich bin alleinerziehend. Das heißt, ich habe zwei kleine Kinder und bin alleinerziehend im Alltag. Und es ist eigentlich per se schon mal eine ganz schön schwierige Sache, da Pausen reinzubringen. Und deswegen ist für mich zum Beispiel eine ganz große Priorität, meine Arbeit und mein sonstiges Tätigsein so zu arrangieren, mir Netzwerke zu schaffen, dass ich trotz allem wirklich Phasen habe, in denen ich alleine sein kann, in denen ich Pausen habe, in denen ich mich mit mir befassen kann. Das ist für mich zum Beispiel so eine Ressource. Also, und auch mein Schreiben, mein Denken, das ist für mich eine Ressource. Und ich empfinde das als einen ganz wertvollen Prozess, dass ich heute das persönlich so sagen kann und so selbstbewusst auch sagen kann, den Raum brauche ich. Wollt ihr mich als gute Mutter, dann dann musst du und du und du konkret mir ermöglichen, dass ich diesen Raum habe. Und natürlich habe ich dadurch auch ein ganz anderes Standing, quasi das zu fordern und das zu vertreten. Und das wiederum ist in gewisser Weise dann auch politisch, weil ich dadurch eben ein ganz anderes Muttersein auch lebe, weil ich auch meinen beiden kleinen Söhnen ein anderes Art von Elternsein vorlebe. Bestenfalls, ja, oft gestresst genug bin ich trotzdem oft noch, aber bestenfalls auch in vielen Momenten, wo ich wirklich sagen kann, guck mal, ihr seht hier eine Mama, die macht was, was ihr gut tut und woran sie Freude hat. Und das ist ihr auch wichtig. Und hier müsst ihr mal ganz kurz auch warten, weil jetzt ist meine Mama dran. Und so.
Absolut.
Insofern, genau,
Ja,
das
ich
könnte man
finde auch
sagen.
die Kraft dessen, dass das ist ja Teil der Prägung oder einer Veränderung, ne? Da könnte man ja sagen, das ist ja eine Veränderung hin zu einer feministischeren Prägung von Kindern letztendlich, sozusagen allen Elternteilen oder Freiräume zu ermöglichen oder Regenerationszeit, ne? Und dann auch Care eben als nicht selbstverständlich zu empfinden, sondern ja, indem wir selber wertschätzen, eben auch ja, weitertragen, dass das wertvolle Arbeit ist, die Pausen und Regeneration braucht.
Darf ich kurz noch
Ja, klar.
einhaken, weil ich finde, umgekehrt ist zum Beispiel im beruflichen Kontext, also ich erlebe da Veränderungen, auch in der Sichtweise, aber ich habe auch selbst noch vor jetzt inzwischen vielleicht 7 oder 8 Jahren von, ja, in diesem Fall war es ein älterer männlicher Kollege tatsächlich, der vermutlich, wenn überhaupt, schon lange aus der Alltagsfürsorge raus war, der mir mehrmals, als ich damals in Teilzeit tätig war, so ein bisschen süffisant so gewünscht hat, wenn ich dann halt um 14 Uhr gegangen bin, ja, viel Spaß jetzt noch in deiner Freizeit quasi. Und eben dieses Bewusstsein umgekehrt dann auch zu schaffen, das ist nicht Freizeit, wenn du für ein, zwei oder drei kleine Kinder sorgst. Das ist eine ganz komplexe und auch manchmal sehr, sehr anstrengende
Absolut.
Arbeit. Und die muss gesehen werden. Und damit muss auch gesehen werden, dass du auch mit 20 Stunden Erwerbsarbeitszeit trotzdem meistens 10 bis 12 Stunden am Tag auf den Beinen bist, bei ganz kleinen Kindern auch noch nachts
Ja.
und eben entsprechend wenig Regenerationszeiten eben hast. Und deswegen betone ich auch diesen Punkt des zur Ruhe kommens, auch in Partnerschaften, also noch schnell irgendwie das Bad zu putzen, ist nicht zur Ruhe kommen. Zur Ruhe
Ja.
kommen ist, wenn du wirklich Raum für dich hast. Ja, das ist auch in Partnerschaften, komme ich auch zurückgespiegelt aus dem persönlichen Umfeld, aus Gesprächen mit anderen Frauen, die ich jetzt über meine Arbeit kenne. Das ist nicht selbstverständlich. Und
Ja.
das ist auch für Väter, die nehmen sich das manchmal selbstverständlicher raus und nehmen sich diese Räume und gehen halt einfach mit Kumpels zum Squash oder sowas oder, keine
Ja.
Ahnung, Game ein bisschen. Und da haben sie diesen Raum. Und das dürfen wir, glaube ich, als Frauen auch manchmal noch lernen, wirklich selbstbewusster zu sagen, ich brauche das auch. Ja.
Absolut. Ihr fordert ja letztendlich eine Gesellschaft, die Care mitdenkt und mütterfreundlich ist, um so ein bisschen auf die strukturellen Veränderungen zu gucken, ne, die wir brauchen. Einerseits auch, um Care-Arbeit fairer zu verteilen, aber wirklich auch, damit es ja sorgenden Menschen besser geht. Was, also da gibt es ja viele Maßnahmen und ich habe mir so die Frage aufgeschrieben, was müsste oder würdest du als erstes tun, wenn du die Möglichkeit hättest, die Gesellschaft dementsprechend Stück für Stück umzubauen?
Ich würde, glaube ich, als ersten Schritt Erfahrungen schaffen, also es umdrehen. Also, dass mal für eine gewisse Zeit, vielleicht ein halbes Jahr, alle die Menschen, die jetzt überwiegend die Erwerbsarbeit machen, für die Kinder sorgen
Ja.
und alle Menschen eben umgekehrt.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, ja, sowas ließe sich zum Beispiel über eine verpflichtende Elternzeit für beide Elternteile etablieren. Das kann, sieht man ja an den 2 Vätermonaten in Anführungsstrichen. Das hat sich inzwischen etabliert, aber es hat sich mit 2 Monaten etabliert.
Ja.
Also, also ich bin sehr überzeugt davon, dass die persönliche Erfahrung ganz entscheidend ist dafür, wie sich die Haltung von Menschen zu bestimmten Themen entwickelt. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass das auch automatisch natürlich dann all die Themen, die jetzt oft so am Rande der Diskussion bleiben, also wie sind Arbeitszeiten gestaltet, wann finden wichtige Meetings statt im beruflichen Kontext, aber auch in der Politik. Also warum finden Sitzungen abends, nachmittags ab 4 Uhr oder ab 18 Uhr statt, genau in dieser Zeit, wo eben Menschen, die für andere sorgen, total gebraucht werden. Also warum findet das Ganze nicht erst ab 20:30 Uhr statt oder digital oder wie auch immer, so dass eben Vereinbarkeit da möglich ist? Und ich denke, wenn die Menschen, die heute diese Strukturen schaffen, die Erfahrung im eigenen Leib machen würden, wie schwierig es ist, mit Kind auf dem Schoß noch ein Meeting zu halten, was ich übrigens heute Morgen hatte. Ich habe ein Interview mit einer Politikerin
Ah
geführt.
ja.
Person immer mal wieder ins Bild kam und sie hat das mit einer bewundernswerten Ruhe trotzdem das Gespräch mit mir geführt. Aber ich konnte es sehr gut nachvollziehen, dass das, glaube ich, innerlich relativ stressig war für sie. Und ja, und da würde ich sagen, das wäre vermutlich so, also das wäre mein erster Ansatz, wenn ich jetzt wirklich als Königin von Deutschland entscheiden
Ja.
dürfte. Dieses alte Lied halt. Und dann, ja, um Erfahrung zu schaffen und damit Verständnis und damit eine Motivation, wirklich Strukturen zu ändern, nicht weil es irgendwie so gerechter ist oder abstrakt, feministischer, sondern weil man es einfach versteht, warum es wichtig ist.
Ja, spannend. Ich will gleich noch mehr über strukturelle Rahmenbedingungen sprechen, aber an der Stelle denke ich gerade, das passt eben ja so gut zu diesem, zu dem Schlüssel, den ich ja sehe, die gleichberechtigte Elternschaft, ne? Dass wenn wir Care-Arbeit unter den Geschlechtern schon mal fairer verteilen, dass das einfach dieser Perspektivwechsel einfach schon mal wahnsinnig viel verändert, natürlich auch strukturell. Weil man könnte ja auch fragen, könnte das Buch auch Vätermacht Politik heißen. Und du hast schon angedeutet, Väter haben andere Rahmenbedingungen und ja eben aufgrund unserer patriarchalen Prägung ziemlich viele Privilegien trotzdem strukturell. Ne? Sie sind, ja, sie sind schon auch, sie erleben ja auch Diskriminierung, gerade so Stichwort Elternzeit und Teilzeitarbeit und so weiter. Aber was hast du da für Gedanken dazu? Ist sozusagen diese weibliche Sozialisation eigentlich das, was es schwieriger macht, sozusagen die politische Teilhabe zu leben? Oder ist es einfach dieser Faktor Zeit, den Väter ja teilweise auch weniger haben? Warum könnte man das eben nicht einfach tauschen? Ja, genau. Ja.
Also ich finde es ganz spannend, wahrzunehmen, dass sich Väter in ihrer Entwicklung so quasi einer gesellschaftlichen Position nähern müssen, die als schwächer wahrgenommen wird in unserer Gesellschaft. Also
Ja.
wir, in den Müttermachtpolitik steckt ja dieses Element, ermächtigt euch, nehmt die Sache in die Hand oder beziehungsweise nehmt euch einen Teil der Macht, entscheidet mit. Macht auch als Gestaltungsmacht, also setzt euch ins Zentrum und sprecht, redet mit. Und in Vätermachtpolitik, also Väterrechtevertreter, da gibt es ja noch einen ganzen schwierigen Bereich. Also das ist oft so ein bisschen dieses Problem, dass quasi Männer per se einerseits über mehr, wie du sagst, Privilegien verfügen und dadurch ohnehin schon in der mächtigeren Position sind, sich in diesem Prozess aber eigentlich einer weniger attraktiveren Position in dieser Denkweise nähern müssen. Also sie müssen plötzlich derjenige sein, der eben die Breiflecken auf dem Hemd hat. Also der mittags um 2 von der Arbeit scheinbar nach Hause geht und frei hat und aber auch nicht mehr in die Prozesse eingebunden ist, der nicht mehr mit den Kollegen noch irgendwie Mittagessen kann und da informell schon mal vorchecken kann, okay, was ist denn mit dem neuen Vertragsabschluss? Und das ist aber die Situation, in der wir Frauen oft sind. Also, dass wir bei allem Engagement eben halt durch die Strukturen ein Stück weit außen vor bleiben. Und in diese Position zu gehen, das ist für Väter einerseits, ich würde sogar sagen, vielleicht manchmal auf einer persönlichen Ebene nicht besonders attraktiv, denn wer will denn plötzlich zu denen gehören, die scheinbar nicht so leistungsverfügbar sind? Und dann natürlich auch kriegen Väter das wirklich gespiegelt, auch in vielen Kontexten, wie du bist jetzt schon wieder zu Hause oder wie oft ist denn dein Kind jetzt noch krank? Kann das nicht deine Frau übernehmen? Das ist auch ein äußerer Widerstand, dem Väter da immer noch begegnen. Und insofern ist einfach ein Buch, das Väter macht Politik. Vielleicht müsste es heißen, Väter gibt Macht ab und macht damit Politik. Genau. Also vielleicht ist das sogar eine Idee. Also sozusagen so ein Folgebuch. Ja, Väter löst euch von, das gibt's ja auch schon, löst euch von gewissen Vorstellungen von Männlichkeit natürlich auch. Also männlich ist nur, wenn ihr die Macher seid und die Checker und diejenigen, die oben in der Führungsetage stehen. Nein, es gibt auch eine fürsorgliche Männlichkeit, die darin Erfüllung findet, abzugeben, zu teilen, im Team zu arbeiten und zu sorgen und andere manchmal auch in den Vordergrund treten zu lassen. Also das ist insofern sicherlich auch ein gar nicht einfacher Prozess auch für Väter. Ja.
Ja, gerade wegen der Reflexion, glaube ich, der Privilegien und die ein Stück weit abzugeben. Und ich finde es eigentlich auch noch eine schöne Definition einer gleichberechtigten Elternschaft, sozusagen zu prüfen. Bist du gerade der Vater, der so viel, gerade so viel tut, dass er im Grunde gefeiert wird? dafür, was er an Care-Arbeit übernimmt und im Grunde noch, also ne, an Status dadurch gewinnt?
Ja,
Oder übernimmst du wirklich so viel Care, dass du auch deine Privilegien wirklich spürst, sag ich mal, dass die in Frage gestellt werden und auch bereit bist, Teile deiner Privilegien abzugeben? Also, ne, dass die gibt's ja entweder, das mag Geld sein, das mag Zeit sein, das mag Status sein, was auch immer das sozusagen gerade ist, ne? Und dass dieser Perspektivwechsel dafür so wichtig ist. Ich finde das irgendwie gerade ganz wichtig, nochmal festzuhalten, ne? Dass erst, wenn wir da wirklich uns annähern, ja, zu gleichverteilter Macht kommen. Weil bisher haben wir ja in feministischen Bewegungen auch viel versucht, sozusagen als Frauen, ja, den Männern eher nachzueifern, sag ich mal, und zu gucken, wie können Frauen zu den gleichen Rechten kommen. Und das ist doch auch eine wichtige Perspektive zu sagen, na ja, wir müssen uns sozusagen da begegnen. Wir können da nicht immer nur, wir wollen da auch hin, wir wollen da auch hin, sondern im Grunde bedeutet es Bewegungen in beide Richtungen sozusagen zu gehen. Ich mag auch gar nicht so dieses oben und unten, ne, so aufmachen, aber sozusagen zu sagen, wir brauchen da eben eine Balance. Wir müssen irgendwie, die einen müssen was abgeben und die anderen müssen eine Macht ergreifen.
Genau, vielleicht auch, weil im Abgeben steckt ja schon wieder eben diese Gewertung, also im Sinn von was Gutem, was loslassen.
Stimmt.
Aber ich finde, wir brauchen eigentlich auch eine Umdefinition von Status, also das,
Ja.
oder auch von, ja, was ist, wie du meintest erstmal, machtvoll, Mütter sind mächtig, und Väter, ja, also, oder vielleicht noch wirklich dieser Punkt Status, also was wird als erfolgreiches Leben definiert? Denn ich
Ja.
glaube, wir können uns alle nicht so wirklich davon freimachen, auch zu Recht. Das ist ein Teil des Wohlbefindens, dass wir uns anerkannt fühlen, dass wir uns
Ja.
eingebunden fühlen, dass uns vielleicht auch Menschen bewundern für das, was wir tun. Und insofern finde ich, ist es eine ganz gute und wichtige Frage, wie definiere ich auch für mich Status? Und vielleicht wird mir dann bewusst, ja, es ist mir einfach verdammt wichtig, dass mein Chef mich für den coolen Hund hält, der bis abends um 19 Uhr im Job sitzt oder bis abends um 22 Uhr, ist ja manchmal auch realistisch. Und das möchte ich gar nicht loslassen. Und dann öffnet das aber vielleicht auch, jetzt nochmal auf dieser individuellen, partnerschaftlichen Ebene, auch Türen, dass du vielleicht im Gespräch kommst, worum geht es uns wirklich? Warum werden scheinbar immer Aufgaben vergessen? Andere Dinge sind mir so wichtig, dass ich da meine begrenzte Energie reinstecken möchte. Und dann kann man sich, wenn man wirklich in einer Liebesbeziehung steckt, finde ich, ist es das auch wert, sich da wirklich offen zu unterhalten und dann vielleicht auch Lösungen zu finden. Vielleicht liegt es da nicht an der Zeit. Also ich finde
Ja.
auch, gleichberechtigte Partnerschaft muss nicht heißen, dass man 50-50 teilt,
Ja.
sondern es heißt, dass beide die Chance haben, ein Leben zu leben, so wie sie es als erfüllend empfinden, weil man sich gegenseitig unterstützt und stärker ist als alleine. Also es ist vermutlich immer auch ein Gewinn, in partnerschaftlich Kinder aufzuziehen, denn dann hat man doch noch mal ein anderes, im besten Fall in einer guten Partnerschaft, ein anderes Backup. Und das ist aber Arbeit auch. Das ist auch, erfordert viel Ehrlichkeit mit sich und miteinander. Ja.
Absolut. Und du hast gerade die Wahlfreiheit angesprochen. Vielleicht abschließend das, ne? Also was ist sozusagen individuell, auf einer individuellen Ebene, wie man ja darüber diskutieren kann. Welche, um nochmal zu den strukturellen Maßnahmen zu kommen, welche strukturellen Veränderungen brauchen wir denn, um Care-Arbeit eben einerseits fairer zu verteilen, aber auch mehr Wahlfreiheit, insbesondere eben für Mütter, zu ermöglichen?
Ja, also da sehe ich schon einen Hebel in der Gestaltung unserer Arbeitsbedingungen. Also, und ich würde wirklich auch so weit gehen, was viele, also es gibt jetzt zahlreiche Initiativen, die auch wirklich eine Veränderung der Arbeitszeit, der Standardarbeitszeit fordern. Das finde ich durchaus sinnvoll, weil selbst wenn du jetzt heute als Mutter oder Vater in Teilzeit zum Beispiel arbeitest, arbeitest in Strukturen, die immer noch auf Vollzeitarbeit ausgerichtet sind. Und du kämpfst quasi gegen einen Nachteil an, der allein dadurch entsteht, dass du weniger Stunden in Präsenz zum Beispiel verfügbar bist. Selbst wenn du remote arbeiten kannst, bist du trotzdem nicht in Prozesse eingebunden, in dem Maß, wie Menschen, die Vollzeit arbeiten. Und da hilft eigentlich, also auch Coachings und alles Mögliche, dass irgendwie so quasi Führung in Teilzeit oder Arbeit in Teilzeit, das ist alles wirklich gut und sinnvoll aus einer pragmatischen Perspektive, dass man quasi die eigentlich ungünstigen Rahmenbedingungen halbwegs ausgleichen kann individuell. Aber es hat immer noch das Problem, dass das Ganze auf den eigenen Schultern liegt und dementsprechend einfach viel, viel häufiger auf den Schultern von Frauen und von Müttern, weil wir einfach viel, viel häufiger in Teilzeit zum Beispiel arbeiten.
Ja,
Und weil eben Arbeit heute
man ist ja
stressig
auch in
ist.
der Regel nicht mehr wirklich gut abgesichert, ne? Also das spricht
Absolut,
ja noch an.
genau.
Also das ist dann auch eine kurzfristige Maßnahme, die vielleicht nötig ist, aber langfristig führt die ja auch, ja, zu Problemen.
Genau. Und vielleicht noch ergänzend, unsere Gesellschaft ist einfach um die Arbeit herum aufgebaut. Also das merkt man in ganz, ganz vielen, also Erwerbsarbeit, sage ich jetzt bewusst, also um die Arbeit, Care-Arbeit als Begriff ist nicht umsonst eingeführt worden, um halt zu zeigen, Arbeit ist vielfältig, aber unsere Gesellschaft ist um Erwerbsarbeit herum aufgebaut. Und auch Status zieht sich aus Erwerbsarbeit, aus bezahlter Arbeit und insofern ist es ganz wichtig, finde ich, da eine strukturelle Veränderung zu erreichen. Und wie wiederum kann das geschehen? Aus einem Bewusstsein raus, dass die Menschen, die hier in Unternehmen ganz konkret die Entscheidungen über Arbeitszeiten treffen, die Erfahrung machen. Auch da habe ich aus meinem persönlichen größeren Umfeld jetzt erlebt, dass einzelne Unternehmen zum Beispiel die Väterzeit nach der Geburt einfach individuell eingeführt haben, wenn politisch sich lange, lange, lange nichts bewegt. Das ist ja auch eher so ein Symbol. Ich meine, auch 2 Wochen Freistellung oder nicht macht jetzt noch nicht, wie sagt man, den Kuchen fett oder wie auch immer das Sprichwort ist. Aber es ist immerhin ein Zeichen. Also wir möchten euch ernst nehmen als Väter, die sich für ihre Kinder einsetzen möchten und als Mütter, die partnerschaftlich und Eltern, die partnerschaftlich leben wollen. Und genau. Also und insofern, ich denke, mit dem Bewusstsein lässt sich dann auch schon außerhalb der oft langsamen politischen Entwicklung das ein oder andere einfach ja auf Unternehmensebene vielleicht schon regeln. Und das hat Konsequenzen ganz konkret für die alle, die dort in solchen Unternehmen arbeiten und streut sich natürlich und hat auch einen Schneeballeffekt, dass es dann wieder für alle, die mit diesen Menschen zusammenleben, Konsequenzen hat. Ja.
Ja. Ja, liebe Sarah, wir könnten noch über viele Aspekte sprechen, aber müssen aus zeitlichen Gründen zum Ende kommen. Vielleicht so als kleiner Ausblick. Es gibt ja auch oder ergänzend diese Veranstaltungsreihe, die ihr jetzt ein Jahr lang gerade initiiert habt, ne, ab Veröffentlichung des Buches im September 23. Wenn diese Podcast-Folge erscheint, ist wahrscheinlich das Jahr ungefähr voll.
Aktuell, ja.
Deswegen interessiert mich, geht das eigentlich weiter? Du hast ja auch schon genau dein Podcast-Projekt erwähnt. Das verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Dein neues Buch. mal sehen, wann das erscheint. Dann
Ja.
werde ich das gerne teilen und wir können dann ja nochmal darüber sprechen. Was trägt sich gerade so weiter oder wie geht Müttermachtpolitik weiter?
Ja, ganz klar. Also vorab, es geht weiter. Hat sich inzwischen entschieden. Allein weil diese ganzen Kontakte und auch Projekte, die sich in diesem Jahr ergeben hat, zu wertvoll sind, um sie wieder fallen zu lassen. Wir haben damals unsere Podcast-Reihe Mondays for Mothers,
Ja.
also so ein bisschen in Anlehnung damals an die Fridays for Future, die Mondays for Mothers, die eben die gesellschaftliche Stellung von Müttern nochmal thematisieren. Je Folge bewusst auf 12 Folgen begrenzt, weil wir uns auch selbst nicht überfordern wollten, Stichwort Ressourcen, und einfach einen klaren Rahmen haben wollten dafür. Genau, dementsprechend auch da, es kann durchaus sein, dass das in Einzelfolgen vielleicht auch anlehnend an aktuelle gesellschaftliche Entwicklung auch diese Reihe noch weitergeht, vermutlich nicht ganz so intensiv jetzt im letzten Jahr, denn das hat sehr viel Zeit auch und
Ja, das glaube
Energie
ich.
gekostet, das auf die Beine zu stellen, jeweils mit mehreren Gästen und so. Hat aber auch echt sehr viel Spaß gemacht und macht es noch. Und ich denke, dieser Aspekt der Vernetzung und des Austauschs, das wird so ein bisschen der zukünftige Fokus der Initiative sein. Denn wir haben wirklich den Bedarf gespiegelt gekriegt von ganz vielen, auch Müttern, die erstmal jetzt noch gar nicht so sehr im eigentlichen Sinne politisch aktiv sind, parteipolitisch vielleicht auch gar nicht, sondern aber wirklich was machen wollen und wirklich auch gesagt haben, Mensch, toll, dass es euch jetzt so gibt, so auch als ein weiteres Sprachrohr für die Themen. Und das werden wir auf jeden Fall weitermachen. Also der Blick auf unsere Webseite und auf unseren Instagram-Account, sage ich jetzt einfach mal, lohnt sich auf jeden Fall, weil das sind so die beiden aktivsten Plattformen, wo wir auch das Neueste mitteilen. Und ich persönlich als Autorin habe jetzt schon die nächsten Lesungstermine bis in den Herbst 2025 raus ausgemacht. Also da kommt auch noch einiges und da ich freue mich auch echt sehr drauf, weil ich das immer sehr schätze, auch live den Menschen dann gegenüber zu sitzen und zu
Ja,
sprechen.
toll. Ja, ich wünsche dir und euch alles, alles Gute,
Ja, vielen
für diese ganzen
Dank.
Projekte und bin auch nochmal neu motiviert. Ja, ich hätte wirklich auch Lust auf ein parteipolitisches Engagement, früher oder später, das zumindest mal auszuprobieren. Mal sehen, was sich
Ja.
ergibt. Und ich bin sehr dankbar und ich möchte diesen Aufruf, Mütter, macht Politik, einfach nur bekräftigen mit dieser Podcast-Folge, dass alle, die das anspricht, ja, sich einfach mal fragen, wo da ihr Ort sein könnte, wo sie diese Engagementlust einbringen könnten. Danke dir.
Ja, das war wirklich ein schönes und mutmachendes Gespräch mit Sarah. Ich fand es spannend, wie sehr ihre Recherche auch meine Erfahrungen aus meiner Arbeit wiedergespiegelt hat. Und mein persönlicher Aha-Moment war auf jeden Fall der Zusammenhang von Perfektionismus und politischem Engagement, was wieder zeigt, wie stark wir das patriarchale Mutterbild letztendlich in alle Lebensbereiche mitnehmen oder übertragen. Und wenn du dich da auch wiedererkennst, dann lade ich dich nochmal ein, dich ja zu hinterfragen, was dich bisher eben abgehalten hat, dich in welcher Form auch immer politisch zu engagieren. Eine weitere Möglichkeit für Austausch und um mehr Mut zu fassen, um dich zu vernetzen und ja, letztendlich einen Grundstein eben auch für Engagement zu legen, ist meine Feminist Motherhood Community. Du bist herzlich eingeladen, da dazu zu kommen. Wir sind, glaube ich, ungefähr 150 Frauen mittlerweile, die sich ja, da austauschen über alle möglichen Themen. Du kannst jederzeit 2 Wochen kostenlos dazukommen und in die Community schnuppern. Und der Link dazu ist in den Shownotes. Du bist, wie gesagt, herzlich eingeladen. Ich wünsche dir 2 wunderbare Wochen bis zur 150. Folge und sende dir viele liebe Grüße.